Deutschlandfunk. Das war der Tag.
Am Mikrofon ist Sören Brinkmann. Guten Abend. Eine Koalition aus bürgerlichen Parteien und Grünen. In Deutschland hätte es die nach der letzten Bundestagswahl fast gegeben. Aber eben nur fast, weil am Ende die FDP nicht mehr mitmachen wollte. Wir erinnern uns an die Worte von Parteichef Christian Lindner, der besser nicht regieren wollte, als falsch zu regieren. In Österreich kommt so ein Bündnis auf Bundesebene jetzt wohl zustande, eine Regierung aus ÖVP und Grünen. Und natürlich ist das ein Thema gleich hier in unserer Tageszusammenfassung. Einschätzungen dazu auch vom Politikwissenschaftler Peter Filzmaier von der Donau-Universität in Krems. Dann berichten wir über die Entscheidung der Türkei, möglicherweise Truppen nach Libyen zu entsenden und über die Verhandlungen zwischen Volkswagen und der Verbraucherzentrale zu Schadensersatzforderungen von Dieselfahrern. Türkis-Grün, so heißt in Farben gesprochen also das neue Regierungsbündnis in Österreich. Heute haben die beiden Parteivorsitzenden ihr Regierungsprogramm vorgestellt mit dem Titel Aus Verantwortung zu Österreich. Serjan Govedarica berichtet für uns aus Wien und er hat verfolgt, wie der frühere und wohl neue Kanzler Sebastian Kurz das Programm vorgestellt hat.
Es wird Sie nicht überraschen, dass Sie in dem Programm Maßnahmen der Grünen finden werden im Kampf gegen den Klimawandel oder auch ein sehr ausführliches Transparenzpaket und auf der anderen Seite von Seiten der Volkspartei die Senkung der Steuerlast oder auch eine konsequente Linie im Kampf gegen illegale Migration.
Die Klimapolitik als zentrales Anliegen der Grünen zieht sich wie ein roter Faden durch das Programm. So soll Österreich bis 2040 klimaneutral werden, unter anderem mit Hilfe einer einheitlichen Flugticketabgabe, einem sogenannten Klimacheck für alle Gesetze und einem günstigen Österreich-Ticket für den öffentlichen Nahverkehr. Grünen-Chef und künftiger Vizekanzler Werner Kogler.
Warum glauben wir, dass das eine sinnvolle, möglicherweise eine notwendige Koalition sein kann, sein soll? Ja, schon einmal aus Vorbildgründen für Europa.
Im Gegenzug müssen die Grünen einige Punkte akzeptieren, die für sie schmerzhaft sein dürften. Allen voran die sogenannte Sicherungshaft für potenziell gefährliche Personen, die aber noch keine Straftaten begangen haben, oder das Kopftuchverbot für Schülerinnen bis 14 Jahren. Außerdem wurde ein sogenannter koalitionsfreier Raum vereinbart. In diesem Fall könnte sich die ÖVP im Parlament einen neuen Partner suchen, zum Beispiel die rechte FPÖ, um ihre im Wahlkampf vielfach betonte konsequente Haltung in Migrationsfragen umzusetzen. Grünen-Chef Kogler sieht das pragmatisch.
Wohl sind wir, wie wir immer wieder betont haben, die beiden größten Wahlsieger vom 29. September, aber genau für unterschiedliche Dinge gewählt worden.
Grundsätzlich bekennen sich die Koalitionäre im Regierungsprogramm zu sogenannten schwarzen Null im Haushalt. Gleichzeitig soll es Steuersenkungen geben, unter anderem für Geringverdiener und Unternehmen. Sebastian Kurz.
Wir haben uns darüber hinaus darauf verständigt, schon im ersten Jahr gewisse Ökologisierungsschritte im System zu setzen und eine Taskforce zu bilden, um eine ökosoziale Steuerreform gemeinsam vorzubereiten.
Auch das den Grünen besonders wichtige Thema Transparenz findet sich im Regierungsprogramm. Das Amtsgeheimnis soll gestrichen, das Parteiengesetz nach der Verschärfung im Sommer noch einmal nachgebessert und die Prüfrechte des Rechnungshofs erweitert werden. Der neuen Regierung wird Sebastian Kurz als Bundeskanzler vorstehen, Werner Kogler wird Vizekanzler. Die ÖVP wird 10 Ministerien besetzen, darunter die Schlüsselressorts Finanzen, Inneres, Verteidigung sowie das Außenministerium. Außerdem soll ein neues Integrationsministerium ebenfalls an die ÖVP gehen. Die Grünen bekommen ein sogenanntes Superministerium mit den Themen Umwelt, Energie und Verkehr sowie die Ressorts Justiz und Soziales. Das Regierungsprogramm muss noch vom Grünen Bundeskongress am Samstag in Salzburg abgesegnet werden. Ein Ja der rund 300 Delegierten ist wahrscheinlich. Dann könnte die neue Regierung Anfang der kommenden Woche vereidigt werden.
Ja, und dann wäre ÖVP-Chef Kurz wieder Regierungschef und Bundeskanzler. Für ihn steckt in dieser neuen Regierung übrigens das Beste aus beiden Welten, so hat er es heute gesagt. Und für den österreichischen Politikwissenschaftler Peter Filzmaier steht die mögliche neue Regierung unter dem Motto Leben und Leben lassen. Filzmaier ist Professor an der Donau-Universität in Krems. Ich konnte ihn heute Abend vor dieser Sendung sprechen und fragen, Leben und Leben lassen, was meint er damit?
Es handelt sich ja um die Koalition von zwei unterschiedlichen Parteien, die eine rechtskonservativ orientiert, wenn auch einen bürgerlich-liberalen Teil enthaltend, das ist die ÖVP, und eine linksliberale Partei, das sind die Grünen. Und diesen Spagat hat man versucht zu lösen, indem der jeweils anderen Seite Schlüsselprojekte überlassen wurden. Auf Seiten der ÖVP war das die Fortsetzung einer Steuerreform aus schon früheren Regierungszeiten. Das war aber natürlich auch weiterhin eine strikte Zuwanderungspolitik, wo die Grünen sicher einige Male tief schlucken mussten, und das sind Maßnahmen im Gesundheits- und Pflegebereich. Umgekehrt sind die Projekte der Grünen einerseits natürlich in der Umweltpolitik angesiedelt, aber auch was Transparenz von gläsernen Parteikassen beispielsweise betrifft, und das Amtsgeheimnis, das in Österreich historisch sehr stark ist, soll fallen.
Ist es wirklich möglich, sich da in allen Politikbereichen auch so entgegenzukommen, dass man sagt, ja, leben und leben lassen, das ist das Motto, irgendwo muss sich doch auch jemand durchsetzen, oder?
Es ist dann möglich, wenn man das entsprechende Budget bereitstellt. Beispielsweise eine der ÖVP wichtige Maßnahme war die Erhöhung des sogenannten Familienbonus, also einer Sozialleistung. Da wird kaum jemand grundsätzlich etwas dagegen haben. Höchstens wird gestritten um den Punkt, welche Einkommensgruppen wie viel bekommen sollen. Nur muss es eben bezahlt werden. Umgekehrt, es war den Grünen sehr wichtig, ein sehr günstiges sogenanntes Öffi-Ticket, also ein Ticket für wirklich alle öffentlichen Verkehrsmittel in ganz Österreich. Auch das muss bezahlt werden, obwohl niemand etwas dagegen hat. In budgetär guten Zeiten, und das waren die letzten Jahre, ist das Leben und Leben lassen möglich, weil finanzierbar. Ob das in den nächsten 5 Jahren aber weiter so geht, das kann wohl niemand vorhersagen.
Ja, das macht sich ja zum Beispiel auch deutlich an einer Frage beim Thema Nulldefizit. In Deutschland wird immer von der schwarzen Null gesprochen. Und in Deutschland zeigen sich genau bei dem Punkt ja gerade die Risse in der Regierung. Wie viel Konfliktpotenzial hat dieses Thema in Österreich?
Es hat im Regierungsprogramm, und das ist weder der ÖVP noch den Grünen allein zuzuschreiben, vor allem einen Widerspruch. Es wird das Nulldefizit vorgeschrieben, also nicht mehr einzunehmen als auszugeben und umgekehrt. Aber andererseits sollen die Steuern gesenkt werden, also fällt ein Teil der Einnahmen weg. Und ob sich das auf immer ausgeht, da gibt es große Sparvorhaben im Verwaltungsapparat. Ob das wirklich so viel bringt, ist zweifelhaft.
Also aus Ihrer Sicht eine Regierung, die eine große Schönwetterlage braucht?
Es ist eine Regierung, die keine Konfliktanlassfälle brauchen kann. Das ist natürlich in wirtschaftlicher Hinsicht gemeint. Man braucht sich ja nur zurückzuerinnern an die Wirtschaftskrise, gefolgt von der Eurokrise vor weniger als einem Jahrzehnt. Aber natürlich auch, dass Flüchtlingsbewegungen so stark wie 2015 die Regierung vielleicht schnell an ihre Belastungsgrenze führen könnten.
Das heißt, wie groß ist die Begeisterung jetzt zu Beginn? Eher Wunschkoalition oder Zwangsbündnis?
Es ist zu einer Wunschkoalition, oder damit kann ich auch leben, geworden. Noch am Wahltag war es so, dass nur rund ein Fünftel der ÖVP-Wähler auch die Grünen in der Regierung wollten und umgekehrt nur ein Drittel der Grünwähler die ÖVP. Das sind Daten einer Wahltagsbefragung. Da wusste man zugegeben noch nicht, welche Koalitionen sich überhaupt rechnerisch ausgehen. Aber das war schon sehr wenig. Die Zustimmung ist während der Koalitionsverhandlungen ganz klar gestiegen, allerdings auch, weil Sebastian Kurz die rechnerischen Alternativen realpolitisch abhanden gekommen sind. Die FPÖ war ohnehin in einem skandalträchtigen Jahr 2019 mit dem Ibiza-Video am Beginn, aber jetzt hat man noch den Ex-Parteichef Heinz-Christian Strache aus der Partei geworfen und wirft sich gegenseitig alle möglichen Unappetitlichkeiten vor. Und die SPÖ, die Sozialdemokraten, wurden auch zunehmend unattraktiver, wenn Kurz sie als Partner überhaupt jemals wollte, weil sie eine interne Führungsdebatte losgetreten haben und weil es dort auch eine Reihe von Intrigen gibt, wie das beispielsweise geheime Tonbandmitschnitte von internen Sitzungen den Medien zugespielt werden. Das will Sebastian Kurz als Partner dann vermutlich auch nicht.
Bei Sebastian Kurz würde ich gerne nochmal bleiben und bei der Frage, wie weit er seine Partei auch mitnehmen musste. Sie haben gerade gesagt, die Zustimmungswerte sind allmählich gestiegen, aber wie weit musste er seine Partei mitnehmen auf dem Weg zu den Grünen?
Sebastian Kurz hatte mehrere Vorteile beim Mitnehmen seiner Partei. Zunächst in der Interpretation der ÖVP ist er immer noch derjenige, der die Partei übernommen hatte, als sie in Umfragen bei unter 20% lag. Es hatte sie ein Wahlergebnis von 37% und nähert sich in den jüngsten Umfragen 40%. Das gibt ihm natürlich viel Handlungsspielraum. Und er hat seine Popularität in der Partei auch statutarisch genützt. Das Statut wurde umgeschrieben, dass er jetzt nur verpflichtet ist, seine Partei zu informieren, aber er muss anders als die Grünen über das Regierungsprogramm nicht abstimmen lassen. Und vor allem, wenn man die Macht zu verteilen hat und die ÖVP ist die klar stärkere Regierungspartei von den beiden, dann ist man natürlich auch in der eigenen Partei relativ beliebt.
Aber Sebastian Kurz hat sich ja zum Beispiel auch viele Wählerstimmen auch erworben mit einer, ich sag mal, sehr klaren Zuwanderungs- und Flüchtlingspolitik. Das sieht man ja auch bei der letzten Nationalratswahl, bei der Wanderung von der FPÖ zur ÖVP. Sehen Sie die Gefahr, dass er jetzt mit den Grünen immer diesen Vorwurf hören muss, da hat die ÖVP einen Linksschwenk gemacht?
Das ist das, was die FPÖ trommelt, obwohl natürlich der FPÖ-Vorwurf, das wäre eine Linksregierung, ideologisch etwas absurd ist. Also von der FPÖ aus gesehen mag schon jede andere Partei links sein, aber die ÖVP ist eindeutig auch rechtskonservativ und mitte-rechtsorientiert. Aber es ist richtig, dass die FPÖ rund 250.000 Wählerstimmen an die ÖVP, an Sebastian Kurz verloren hat. Das ist für das kleine Österreich sehr viel, auch wenn es im großen Deutschland noch nicht so viel klingen mag. Und diese Wählergruppen versucht Sebastian Kurz eben damit zu halten, dass die Zuwanderungspolitik weiterhin strikt ist, dass eher Symbolthemen auch im Regierungsprogramm enthalten sind, wie beispielsweise ein Kopftuchverbot für bis 14-jährige Kinder in österreichischen Schulen, dass es aber auch Dinge weiter gibt, die den Grünen sehr wehtun. Das ist eine Sicherungshaft für sogenannte Gefährder, also das wären Leute, die noch gar keine Straftat begangen hätten oder geplant hätten, sondern nur als gefährlich eingestuft werden, oder dass es auch sogenannte Rückreisezentren für abgelehnte Asylwerber geben soll, was eher ein FPÖ-Lieblingsprojekt früher war.
Ja, Sie haben die Themen gerade angesprochen. Kopftuchverbot, Rückkehrzentren, Abschiebehaft. Das heißt, ändert sich wirklich viel in der Politik?
Viel ist auch durch eine Abrüstung der Worte vielleicht gewonnen, aber es wird jedenfalls versucht. In manchen Bereichen kann man das ja positiv sehen, zum Beispiel ÖVP und Grüne, wenn nicht die Parteispitzen, so aber doch die sogenannte Basis, haben sich ja noch in den Wahlkampfwochen vorgeworfen, die ÖVP würde Menschen im Mittelmeer ertrinken lassen wollen und umgekehrt, die Grünen würden Terroristen ins Land lassen, damit sie alles Mögliche in die Luft sprengen. Beides ist natürlich nichts als eine Unterstellung und wenn man da die Wahlkampftonalität umdreht, dann hat man in der Tat schon etwas gewonnen. Aber bei anderen Bereichen ist es eben sensibler. Beim Thema sogenannte Rückkehrzentren ist das ja nur eine Wortumwandlung des zynischen Begriffs Ausreisezentren eines FPÖ-Innenministers. Also das ist sicher nicht, womit die Grünen sehr schnell zufrieden sein werden. Und das Problem der Sicherheitshaft muss man ja juristisch auch so sehen. Es wird verfassungsrechtlich und menschenrechtlich höchst problematisch, wenn man eine solche Maßnahme beschließen will, nur für eine bestimmte Gruppe von Menschen, denn dann verletzt es ja jeden Gleichheitsgrundsatz. Deshalb hat man ins Regierungsprogramm auch sehr vorsichtig hineingeschrieben, die Verfassungskonformität und das Rechtskonforme muss gegeben sein. Nur das ist eine etwas seltsame Bestimmung, denn davon kann man bei einer Bundesregierung und sollte man ja wohl ausgehen, dass alles verfassungskonform und rechtskonform ist.
Und wie lange geben Sie dann diesem neuen Regierungsbündnis?
Es ist wahrscheinlich von beiden Seiten glaubhaft auf 5 Jahre angelegt, weil die Grünen waren zum letzten Mal mit einer Chance in die Bundesregierung zu kommen im Jahr 2002-03, also vor 17, 18 Jahren. Sie wollen kaum bis 2037 oder 38 warten auf die nächste Chance. Die sind schon in die Regierung gekommen, um zu bleiben. Und auch die ÖVP, die zwar rechnerische Alternativen bei Regierungspartnern hätte, muss doch bedenken, dass Sebastian Kurz jetzt 2 Koalitionen vorzeitig beendet hat. Ein drittes Mal in kurzer Zeit würde seinem Image doch schaden. Also es ist wohl für 5 Jahre geplant. Wenn wir allerdings bei den österreichischen politischen Ereignissen des Vorjahres etwas gelernt haben, dann ist es gibt wirklich nichts, das es politisch nicht gibt.
Der Politikwissenschaftler Peter Filzmaier, mit dem ich vor der Sendung gesprochen habe. Sie hören den Deutschlandfunk, 23.23 Uhr ist es. Libyen ist durch Krieg, ständige Konflikte und Machtkämpfe aufgerieben worden und immer wieder haben auch ausländische Kräfte dabei eingegriffen. Seit dem Sturz von Machthaber Gaddafi 2011 und dem darauf folgenden Bürgerkrieg ist das Land faktisch gespalten. Weite Teile, vor allem im Osten, kontrolliert heute General Haftar mit einer selbsternannten libyschen Nationalarmee. Die Region um die Hauptstadt Tripoli wird steht unter der Kontrolle der international anerkannten Regierung. Doch deren Spielraum hat sich ziemlich eingeschränkt. Unterstützung bekommt sie jetzt vielleicht aus der Türkei. Das türkische Parlament hat den Weg freigemacht für eine mögliche Militärintervention. Karin Sens.
Das Ergebnis ist nicht überraschend. Der türkische Präsident Erdogan hat grünes Licht bekommen für einen militärischen Einsatz in Libyen. Das war auch so erwartet worden, denn seine AKP hat zusammen mit dem Koalitionspartner, der ultranationalistischen MHP, die Mehrheit im Parlament in Ankara. Allerdings hatte die größte Oppositionspartei CHP schon angekündigt, dass sie dagegen stimmt. Sie fordert diplomatische Lösungen. Die Offensive in Nordsyrien im Herbst hatte die CHP allerdings noch mitgetragen, wie auch die I-Partei. Auch die richtete sich diesmal dagegen, genauso wie die prokurdische HDP. Am Ende nickten 325 Abgeordnete den Einsatz ab, 184 stimmten dagegen. Die international anerkannte Regierung von Ministerpräsident al-Sarraj in Tripolis hatte die Türkei um Hilfe im Kampf gegen den abtrünnigen General Haftar gebeten. Das Mandat gilt für ein Jahr. Es ist allerdings noch völlig offen, wie genau sich die Türkei engagieren möchte und wann. Einerseits drängt die Zeit, Haftar hatte im April eine Offensive auf Tripolis gestartet. Andererseits kommt der russische Präsident Putin nächste Woche in die Türkei. Er unterstützt Haftar. Erdogan hat mit dem Mandat seine Verhandlungsposition verbessert. Schon im Herbst hatte er mit Libyen ein Militärabkommen geschlossen. Dabei ging es darum, Soldaten und Polizisten im Austausch zu trainieren und auszubilden.
Informationen von Karin Senz. Wenn man von Wald- und Buschbränden in Australien spricht, dann trifft es das wohl nur zum Teil. Einige Feuerwehrleute vor Ort benutzen jedenfalls Worte wie Inferno oder ähnlich dramatische Begriffe. Die Wut von Betroffenen hat jetzt auch Premierminister Morrison zu hören bekommen. Er wurde beschimpft und ausgepfiffen, als er den kleinen Ort Cobargo ein paar hundert Kilometer südlich von Sydney besucht hat. Und ein bisschen weiter südlich noch an der Küste im US-Bundesstaat, im Bundesstaat Victoria, hat unser Korrespondent Holger Senzel für seinen Beitrag sich umgeschaut.
Diffus erscheinen die Schlauchboote im roten Nebel. Auch als sie am Pier in Mallacoota anlegen, sind ihre Umrisse kaum zu erkennen. Die Soldaten tragen Atemschutzmasken, sie laden Paletten mit Mineralwasser und Lebensmitteln aus. Und sie nehmen Menschen mit hinaus zu dem Kriegsschiff, dass er irgendwo draußen hinter dem dichten Rauch liegt. Anwohner und Urlauber aus dem Küstenort in New South Wales, die vor den Flammen geflohen sind und seit Silvester am Strand kampieren. 4.000 insgesamt. 500 von ihnen konnte die Royal Australian Navy heute retten, informiert Katastrophenschützer Chris Stevenson. Ich war baff erstaunt, dass viele Menschen einfach nicht mit aufs Schiff gehen wollten. Sie wollen in ihren Geländewagen und Karawans am Strand bleiben, bis die Straßen wieder frei sind. Aber das kann Wochen dauern. Die Gouverneurin des Bundesstaates New South Wales, Gladys Berejiklian, hat ab morgen erneut den Notstand für 7 Tage ausgerufen. Das gibt den Feuerwehren mehr Kompetenzen, Evakuierungen durchzusetzen. Tausende Menschen wurden aufgefordert, einen 250 Kilometer langen Abschnitt an der Südküste zu räumen. Und viele sträuben sich dagegen, ihr Haus zu verlassen. Sie wollen kämpfen gegen die anrückenden Flammen, um ihr Heim zu schützen. Keine gute Idee, findet Feuerwehrsprecher Marty. Wir können es gar nicht deutlich genug sagen, dass dies katastrophale Umstände sind. Zu warten und zu hoffen, dass die Feuer vorbeiziehen, ist eine sehr gefährliche Strategie. Ich rate Ihnen dringend, die gefährdeten Gebiete schnellstmöglich zu verlassen. Außerdem werden langsam die Lebensmittel knapp. Bis zu 40 Meter hohe Flammenwände fressen sich durch das ausgedörrte Land, getrieben von wechselnden Winden in Sturmstärke. Mehr als 200 Brände lodern aktuell in New South Wales und Victoria. Kühleres Wetter brachte den Feuerwehrleuten zum Jahreswechsel ein wenig Erleichterung, doch zum Wochenende soll es wieder schlimm werden. Sehr schlimm, meint Katastrophenschützer Chris Stevenson. Allein hier im Umkreis sind gerade 50 Feuer außer Kontrolle. Und das sind wirklich mächtige Feuer. Und jetzt erwarten wir wieder sehr signifikantes Brandwetter. Das lässt diese Feuer natürlich stark anwachsen. Wie es weitergeht an der Feuerfront in Australien? Das weiß im Wortsinne nur der Himmel. Solange es nicht heftig und lange regnet, stehen die Firefighter vielerorts auf verlorenen Posten. Müssen hilflos zusehen, wie die Feuer ganze Ortschaften zerstören, mehr als 1400 Häuser bislang. Ist ein Brand unter Kontrolle, entfachen seine Funken oft ein Stück weiter schon die nächsten im knochentrockenen Unterholz. Und je länger der Kampf der beinahe 10.000 Feuerwehrleute dauert, desto knapper wird das Wasser. Wissenschaftler führen die Extremwetterlagen auf den Klimawandel zurück im weltgrößten Kohleexportland. Er nehme das ernst, sagte Premierminister Scott Morrison auf einer Pressekonferenz in Sydney, aber er werde seine Politik nicht auf Kosten der Wirtschaft ändern.
Holger Senzel mit seinen Eindrücken aus Australien. Und wir kommen zum Überblick in Kürze. Zweimal wurde in diesem Jahr in Spanien schon ein neues Parlament gewählt, doch eine klare politische Mehrheit für eine Regierung hat sich dadurch nicht ergeben. Jetzt ist der Weg offenbar frei für die Wiederwahl von Ministerpräsident Pedro Sánchez.
Die katalanische Partei ERC wird sich bei der entscheidenden Abstimmung im Parlament in Madrid enthalten. Das haben die Spitzen der Partei entschieden. Die ERC hat 13 Abgeordnete. Nur durch ihre Enthaltung kann der geschäftsführende Ministerpräsident Sánchez ins Amt gewählt werden. Die katalanischen Nationalisten sollen Sánchez nur bei diesem Schritt helfen. Eine Regierungskoalition mit ihnen plant er nicht. Sánchez will einen Pakt mit der Linkspartei Podemos schließen. Da dieses Bündnis keine Mehrheit im Parlament hat, dürfte die Partei ERC auch für die weitere Regierungszeit Sánchez wichtig sein. Der Ministerpräsident braucht ihre Stimmen, um Gesetze durchzubringen. Politisch ein schwieriges Unterfangen, denn die Partei ERC will die Unabhängigkeit Kataloniens. Ein Referendum darüber lehnt Sánchez ab und verweist darauf, dass eine Volksbefragung in nur einer spanischen Region nicht mit der Verfassung vereinbar ist. Sánchez' Wahl zum Regierungschef im Parlament ist für Sonntag geplant. Da er im ersten Wahlgang die absolute Mehrheit an Abgeordnetenstimmen braucht, die er nicht hat, wird er wohl durchfallen. Beim zweiten Anlauf reicht die einfache Mehrheit, die Sánchez dank der ERC nun hat. Diese Abstimmung ist für Dienstag geplant.
Der Bericht von Oliver Neuroth. Und die Unabhängigkeitsbewegung Kataloniens beschäftigte heute auch die Justiz in Belgien. Separatistenführer Puigdemont lebt seit 2 Jahren in Brüssel und von dort wird er erstmal nicht nach Spanien ausgeliefert. Helga Schmidt.
Der Brüsseler Untersuchungsrichter habe entschieden, dass der europäische Haftbefehl gegen Puigdemont nicht vollzogen wird. Das teilte der Anwalt des katalanischen Separatistenführers am Nachmittag in Brüssel mit. Damit werde das Auslieferungsverfahren gegen Puigdemont nicht weiter verfolgt. Jedenfalls so lange nicht, wie das Europäische Parlament an der Immunität von Puigdemont festhält. Puigdemont hatte im Sommer für das Europaparlament kandidiert und einen Sitz errungen. Er konnte das Mandat bisher aber nicht antreten, weil Spanien das verhinderte. Dass dieses Vorgehen nicht mit dem Europarecht vereinbar ist, hatte der Europäische Gerichtshof schon kurz vor Weihnachten angedeutet. Im Fall eines anderen spanischen Separatistenführers, der von den spanischen Behörden an der Aufnahme seines Mandats gehindert wurde. Die parlamentarische Immunität von Europaabgeordneten greife direkt nach der Verkündung des Wahlergebnisses, so der Europäische Gerichtshof. Carles Puigdemont war nach dem Unabhängigkeitsbeschluss des katalanischen Parlaments im Herbst 2017 nach Brüssel geflohen, um der Festnahme durch die spanische Justiz zu entgehen. Er gehe davon aus, dass alle Einschränkungen seiner Freiheit jetzt zurückgenommen werden, ließ er über seinen Anwalt mitteilen.
Und wir blicken nach Israel. Der Antrag von Ministerpräsident Netanyahu, in dem er beim Parlamentspräsidenten Immunität gegen Strafverfolgung ankündigt, hat die innenpolitische Debatte in Israel weiter angefacht. Julio Segador.
Benny Gantz vom Wahlbündnis Blau-Weiß erklärte, der Immunitätsantrag zeige, dass Netanyahu schuldig sei. Der langjährige Außenminister Lieberman von der rechtsnationalen, säkularen Partei Unser Haus Israel warf seinen früheren Verbündeten vor, sich nur noch um das eigene Schicksal zu kümmern. Israel sei inzwischen ein Gefangener Netanyahus in Geiselhaft genommen von dessen ureigenen Problemen. Beide, Gantz und Lieberman, forderten die rasche Bildung einer Parlamentskommission, die über den Immunitätsantrag entscheiden solle. Doch Netanyahus Likud-Partei bremst. Dort will man die Kommission und eine Abstimmung über den Antrag erst nach der Wahl am 2. März ansetzen, da derzeit der amtierende Premier wohl keine Mehrheit hätte. Aufgrund der knappen Mehrheitsverhältnisse ist unklar, welche Chancen Netanyahu hätte. In Israel mussten sich in den vergangenen 25 Jahren 12 Knesset-Abgeordnete und Minister vor Gericht verantworten. 5 von ihnen versuchten der Strafverfolgung durch einen Immunitätsantrag zu entgehen. Keinem gelang dies.
Bei einer Attacke auf die Polizei wurde in der Silvesternacht in Leipzig ein Beamter schwer verletzt. Viele Politiker äußern ihr Entsetzen und die politischen Debatten über die Hintergründe haben begonnen. Silvia Stadler.
Dem bei den Silvesterkrawallen in Leipzig-Konnewitz schwer verletzten Polizisten soll es inzwischen wieder besser gehen. Das teilte Leipzigs Polizeipräsident Thorsten Schulze mit, der den Beamten im Krankenhaus besucht hat. Augenzeugenberichten zufolge soll der Mann mit Böllern beworfen worden sein und es soll versucht worden sein, ihm den Helm abzunehmen. Die Soko Links des Landeskriminalamtes hat Ermittlungen wegen versuchten Mordes aufgenommen. Vorwürfe einer linken Landtagsabgeordneten, die Polizei habe mit ihrem massiven Aufgebot am Silvesterabend die Gewalteskalation erst provoziert, wies Leipzigs Polizeichef inzwischen zurück. Ein Polizeihubschrauber habe schon deshalb am Mittag über dem Viertel gekreist, um abzuklären, ob potenzielle Randalierer-Depots mit Wurfgeschossen auf Dächern anlegen. Die wiederholte Gewalteskalation in dem linken Szeneviertel ist inzwischen auch Thema im bevorstehenden Oberbürgermeisterwahlkampf. Die Leipziger CDU gab Rathauschef Burkhard Jung, SPD, eine Mitschuld am Erstarken des Linksextremismus in der Stadt. Der wies das umgehend zurück. Für Sicherheit sei der Freistaat zuständig, der zu lange an seiner Polizei gespart habe.
Die Informationen von Silvia Stadler und wir blicken noch an die Börse zum Abschluss des Jahres, zum Auftakt des Jahres 2020. Klaus-Rainer Jackisch.
Neues Jahr, neues Glück und der erste Handelstag gleich ein Volltreffer. Zum Jahresauftakt zeigten sich die Anleger an der Frankfurter Börse in bester Laune und der deutsche Aktienmarkt startete mit Gewinnen in das neue Jahrzehnt. Das Börsenbarometer verbuchte ein Plus von 137 Punkten gegenüber dem Jahresschluss 2019 und notierte zum Ende des Computerhandels bei 13.385 Punkten. Für gute Laune sorgte ausgerechnet der Mann, der sonst eher Salz in die Suppe streut, US-Präsident Donald Trump. Er hatte angekündigt, das erste Teilabkommen im Handelsstreit zwischen den USA und China solle am 15. Januar im Weißen Haus unterzeichnet werden. Im Kern sieht es vor, dass China künftig zusätzliche landwirtschaftliche Produkte aus den USA bezieht. Im Gegenzug will Washington einige Zölle fallen lassen oder nicht weiter erhöhen. Kein großer Durchbruch, aber immerhin ein erster Schritt im jetzt rund zweijährigen Dauerclinch. Auch Chinas Notenbank erfreute die Anleger. Sie lockerte nämlich ihre Geldpolitik noch weiter. Peking will mit günstigen Krediten den Binnenkonsum kräftig ankurbeln. Gefragt hierzulande waren vor allem die Verlierer des vergangenen Jahres. Aktien von Banken in der Hoffnung, dass eine sich erholende Konjunktur auch deren Geschäfte beflügelt. Spitzenreiter war das Papier der Deutschen Bank, das um über 6% zulegte. Nun hoffen Anleger, dass der schwungvolle Start ein gutes Omen fürs Gesamtjahr ist.
Soweit unser Blog mit den Kurzmeldungen. Zu hohe Stickstoffwerte, Abschalteinrichtungen und Softwaremanipulation, Sie erinnern sich, so sehr diese Begriffe ganz Autodeutschland über Monate hinweg beschäftigt haben, so ruhig war es zuletzt um den Dieselskandal geworden, zumindest in der Öffentlichkeit. Juristen haben sich währenddessen weiterhin mit möglichen Entschädigungen beschäftigt und offenbar wird jetzt gerade an einer Einigung gearbeitet, wie Barbara Schmidt-Matern berichtet.
5 Zeilen, die Hoffnung machen. Dass Volkswagen und der Verbraucherzentrale Bundesverband VZBV nun doch direkt miteinander sprechen werden, dürfte dem Oberlandesgericht in Braunschweig zu verdanken sein. Seit Monaten hatte der zuständige Vorsitzende Richter für Verhandlungen zwischen VW und den Verbraucherschützern geworben. Die nun angekündigten Gespräche hält VZBV-Vorstand Klaus Müller für ein gutes Zeichen.
Wir werden jetzt sehen, ob wir einen Vergleich erreichen können. Das ist bisher nicht sicher. Aber dass jetzt 4 Jahre nach Beginn des Dieselskandals auch in Deutschland eine neue Bewegung in die Sache kommt, ist ein positives Signal.
Schon Ende September, gleich zu Beginn des bisher größten Gerichtsverfahrens für Dieselkunden in Deutschland, hatte das Braunschweiger OLG einen Vergleich vorgeschlagen. Volkswagen hatte sich jedoch monatelang gesträubt, weil jede der rund 440.000 Klagen ein Fall für sich sei und damit gar nicht vergleichbar. Außerdem sei das Klageregister unvollständig gewesen, hieß es aus Wolfsburg. Volkswagen wollte sich bis zum Mittag nur schriftlich äußern und verweist gegenüber unserem Programm auf die gemeinsame Erklärung mit den Verbraucherschützern. Man wolle nun eine pragmatische Lösung im Sinne der Kunden suchen. Ob es am Ende tatsächlich zu einem Vergleich kommt, bleibt zunächst aber offen, ebenso wann, wo und wer genau mit wem verhandelt. Beide Seiten haben Vertraulichkeit vereinbart. VZBV-Vorstand Klaus Müller ist mit einem aber jetzt schon zufrieden.
Diese Verhandlungen sind auch ein Zeichen dafür, dass das neue Instrument der Musterfeststellungsklage, einer Sammelklage, in Deutschland funktioniert.
Erst Ende 2018 war die sogenannte Musterfeststellungsklage in Deutschland eingeführt worden. Damit können Verbände stellvertretend für Kunden oder Verbraucher gegen ein Unternehmen vor Gericht ziehen. Der VW-Dieselskandal ist dafür ein Paradebeispiel. Beobachter hatten zu Beginn des Verfahrens mit einem jahrelangen Prozessmarathon vor Gericht gerechnet. Der könnte den betroffenen Dieselkunden nun erspart bleiben, falls es zu einem Vergleich kommt, sagt Klaus Müller.
Das Gesetz sieht explizit die Möglichkeit eines Vergleiches vor. Und das würde ja bedeuten, dass im Erfolgsfall Geld fließt, ohne dass wir ein höchstrichterliches Urteil abwarten müssen. Dass diese Möglichkeit einer vergleichsweise schnellen Lösung im Sinne der Verbraucherinnen und Verbraucher genutzt wird, ist aus Sicht des Verbraucherzentrale Bundesverbandes deshalb eine gute Nachricht.
Die Dieselkunden könnten im Falle eines Vergleichs also aller Voraussicht nach direkt entschädigt werden. Allerdings müssen die Verbraucherinnen und Verbraucher ihre Ansprüche nach dem Musterurteil noch individuell durchsetzen. Ein Ende ist also auch nach über 4 Jahren nicht in Sicht. Im September 2015 hatte Volkswagen eingeräumt, weltweit in Millionen seiner Fahrzeuge eine illegale Software eingebaut zu haben. Stickoxide wurden dadurch nur im Prüflabor gesenkt, aber nicht auf der Straße. In den USA hat VW bereits Milliarden an Entschädigung an seine Kunden gezahlt. In Deutschland war der Autokonzern dazu bisher nicht bereit.
11:40 ist es, 23:40 Uhr. Sie hören den Deutschlandfunk. Die größten Hemmnisse für den Ausbau der Windenergie in Deutschland sind, so könnte man den Eindruck bekommen, die Flaute und die nächste Bürgerinitiative. An vielen Orten gehen Anwohner gegen neue Anlagen vor. In der Politik gibt es eine Debatte um Abstandsregeln. Um mehr Akzeptanz für Windkraftanlagen zu erreichen, hat die SPD vorgeschlagen, die Anwohner an den Einnahmen zu beteiligen mit einem Windbürgergeld. Aus Berlin, Theo Gers.
Neu ist die Idee nicht. Wer den Bau von Windrädern in seiner Nachbarschaft duldet, auf Klagen gegen solche Anlagen verzichtet oder diese wieder zurückzieht, soll dafür auch mit direkten Geldzahlungen entschädigt werden können. Der SPD-Umweltpolitiker Matthias Mirsch hat diesen Gedanken im Interview mit der Neuen Osnabrücker Zeitung noch einmal aufgegriffen, als Teil eines Konzepts, um zu mehr Akzeptanz für neue Windanlagen zu kommen. Darüber beraten schon seit Wochen Politiker in einer Bund-Länder-Arbeitsgruppe und zu den diskutierten Ideen gehört auch, Kommunen am Umsatz von Windparks zu beteiligen oder eben auch direkte Zahlungen an betroffene Anwohner zu leisten. Bundesweit gibt es hunderte Bürgerinitiativen, die den lokalen Widerstand gegen Windanlagen organisieren. Die Grünen schlagen schon seit langem vor, Bürger, die mit den Belastungen durch Windanlagen leben müssen oder sollen, durch eine Prämie an den Gewinnen zu beteiligen. Deshalb begrüßt der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Oliver Krischer die Idee einer Windprämie vorbehaltlos.
Freut mich sehr, dass die SPD jetzt endlich auch den Vorschlag aufgegriffen hat, Kommunen und Anwohner an Windkraftanlagen finanziell zu beteiligen. Wir als Grüne sind bereit, über diese Vorschläge zu reden. Dazu bedarf es jetzt konkreter Gespräche. Wir haben im Rahmen des Vermittlungsverfahrens konkrete Vorschläge gemacht, wie so etwas aussehen kann. Ich würde mich sehr freuen, wenn die SPD sich und die Koalition insgesamt sich dem nähern würde.
Tatsächlich sind die Klagen betroffener Bürger auch nur eine, aber eben nicht die einzige Ursache für die aktuelle Krise bei der Windenergie. Im letzten Jahr gingen bis Anfang Dezember in ganz Deutschland Windräder mit einer Leistung von nur noch 677 Megawatt ans Netz. Zum Vergleich, 2018 waren es 3.371 Megawatt. Der Zubau bei der Windenergie an Land ist damit im letzten Jahr um etwa 80% regelrecht eingebrochen. Dieser Einbruch gefährdet aber auch die deutschen Klimaschutzziele. Um die zu erreichen, soll der Ökostromanteil von jetzt etwa 45% bis 2030 auf 65% steigen. Dafür müssten allerdings jährlich etwa 5000 Megawatt an Windrädern neu gebaut werden. Das erklärt, warum der SPD-Fraktionsvize Matthias Mirsch jetzt die Idee eines Windbürgergeldes erneut vorträgt. Neben einer direkten finanziellen Beteiligung von Anwohnern sind es aber vor allem auch die Abstandsregeln, die den Ausbau bremsen. Aktuell plant die Bundesregierung, pauschal 1000 Meter zur nächsten Wohnbebauung gesetzlich festzuschreiben, wobei hier bereits eine Ansammlung von 5 Wohnhäusern reichen soll, damit die 1000-Meter-Regel gilt. Zwar können einzelne Bundesländer davon nach unten abweichen, dennoch verlangen Kritiker wie Oliver Krischer, hier flexiblere Regeln zu beschließen.
Wir brauchen keine pauschalen 1000 Meter Abstände, sondern stattdessen konkrete Regelungen, vernünftige Verfahren beim Planverfahren zur Stärkung der Akzeptanz. Und ich bin der Überzeugung, dass das auch viel Kritik an Windkraftanlagen am Ende reduzieren und dadurch der Windkraftausbau weitergehen kann.
Für die einen ist es eine sinnvolle Maßnahme, um Steuerhinterziehung an der Ladentheke zu verhindern, für die anderen zusätzlicher Aufwand und zumindest lästig. Seit Anfang dieses Jahres gilt die Bonpflicht, für jeden Kunden gibt's den Kassenbeleg. Ja, und wie das in der Praxis funktioniert, hat sich Claudia van Laak in Berlin angeschaut.
Und 1,60, dankeschön, schönen Tag dann.
Berlin Bahnhof Zoo, die Filiale einer Bäckereikette. An der Kasse steht ein extra großes Display für die Kunden. Es zeigt den zu zahlenden Betrag an. Dazu die Frage, dürfen wir Ihnen den Beleg überreichen? Der Verkäufer ist leicht genervt.
Da kommt jetzt automatisch jedes Mal der Bon raus. Und da wir da so viele Kunden haben, steht das im Kundendisplay, dass wir die Leute nicht fragen müssen, ob sie den Bon jetzt mitnehmen wollen oder nicht. Aber ich hatte heute den ganzen Tag noch keinen einzigen, der einen Bon haben wollte. Also für mich ist es absoluter Schwachsinn.
Neben der Kasse türmen sich die Belege. Alle paar Minuten wandert eine Handvoll Kassenbons in den Mülleimer.
Die kommen alle in den Müll. Bei uns wird das hier auf der Kasse gespeichert alles und die Bons Müll.
Das ist der größte Blödsinn, den ich jemals gehört habe. Alle reden über Umweltschutz und der soll für jeden Scheiß ein Brötchen Papier ausdrucken.
Kundin und Verkäufer sind sich einig. Die Bonpflicht halten sie für überflüssig und unökologisch. Die Mitarbeiter der Kaffeebar nebenan halten sich erst gar nicht an das neue Gesetz. Wir drucken die Kassenbons nur aus, wenn die Kunden es ausdrücklich wünschen, erklärt die Angestellte. Wer sich nicht an die Bonpflicht hält und vom Finanzamt erwischt wird, der muss nicht mit einem Bußgeld rechnen. In diesem Fall werden die Finanzbeamten allerdings misstrauisch und schauen im Zweifel genauer hin, erklärt André Brackrock von der Berliner Finanzverwaltung. Frei nach dem Motto, wer keine Kassenbons ausgibt, der hat bestimmt etwas zu verbergen. Extra Kontrollen werde es nicht geben.
Wir werden im Rahmen der Außenprüfung und der Kassennachschauung, die wir ja auch jetzt schon durchführen, nunmehr natürlich auch darauf achten, ob Belege angeboten werden vom Händler, ob sie ausgestellt werden. Bisher war der Fokus darauf im Zweifel nicht so sehr, weil es eben nicht verpflichtend war. Das wird eben jetzt einfach mit aufgenommen in der Wertung der Kassennachschau, wie dann das Ergebnis sich darstellt.
André Brackrock, zuständig für Außenprüfungsdienste und Buchführungspflichten, kennt die Tricks der Steuerbetrüger. Die der Kneipiers, Imbissbesitzer oder auch Kioskbetreiber. Die elektronische Kasse bleibt zum Beispiel offen, erklärt der Finanzbeamte. Der Bezahlvorgang wird dann nicht zu Ende gebucht. Oder die Restaurantrechnung wird dem Kunden am Tablet gezeigt und anschließend wieder gelöscht.
Wir haben in der Vergangenheit doch öfter festgestellt, dass eben solche Vorgänge, bevor der Vorgang richtig abgeschlossen ist, wieder rausstorniert wird. Wenn jetzt aber ein Beleg in der Welt ist, den man dann im Grunde prüfen kann in einer nachgelagerten Außenprüfung, kann ich eben belegen, ob dieser Beleg auch in der Buchführung ist oder eben ob er danach wieder herausstorniert wurde.
Ortswechsel, der Wochenmarkt am Berliner Wittenbergplatz. Christa Heifelder verkauft hier Käse aus Österreich und der Schweiz.
Mittelalter-Bergkäse gilt immer.
Ja, dann schneiden Sie mir
das. Heifelder hat wie alle anderen Markthändler keine elektronische Kasse. Bons gibt es bei ihr nicht. Kassenbons sind Schwachsinn, sagt sie.
Erstens mal das Thermopapier, was zumeist verwendet wird, biologisch ein No-Go. Zweitens die Papierflut, die Bäume. Und drittens, ja, dass es einfach nicht Not tut. Wofür? Der nimmt den und schmeißt den wieder weg.
Was Markthändlerin Christa Heifelder nicht weiß, sie ist nicht verpflichtet, sich eine elektronische Kasse anzuschaffen. Und wer wie sie eine offene Kasse führt, der ist von der neuen Kassenbonpflicht ausgenommen.
Claudia van Laak berichtete. Nach dem verheerenden Brand im Affenhaus öffnet der Krefelder Zoo morgen wieder seine Tore für die Besucher. In der Silvesternacht waren mehr als 30 Tiere bei einem Feuer ums Leben gekommen, offenbar ausgelöst durch eine sogenannte Himmelslaterne. Für die Polizei ist der Fall weitgehend geklärt, wie Benjamin Satori berichtet.
Demnach meldeten sich eine Mutter und ihre zwei erwachsenen Töchter bei den Ermittlern. Sie räumten ein, in der Silvesternacht Himmelslaternen gezündet zu haben, ohne zu wissen, dass diese verboten sind. Der Leiter der zuständigen Ermittlungskommission, Gerd Hoppmann, ist sich sicher, dass eine der schwebenden Laternen das Dach des Affenhauses in Brand gesetzt hat.
Die Personen wollten die Laterne mit guten Wünschen starten, haben aber natürlich nicht im Entferntesten daran gedacht, was hier dadurch passieren könnte. Und ich muss dazu sagen, ich finde es sehr couragiert, sich dann bei der Polizei zu melden und zu sagen, ja, ich glaube, wir sind dafür verantwortlich. Das finde ich hoch anständig und hat meinen Respekt.
Es tue den Frauen unendlich leid, sagte Hoppmann weiter. Er verwies auch darauf, dass zusätzliche Faktoren die Brandentstehung vielleicht begünstigt haben, zum Beispiel Laub auf dem Dach des Affenhauses. So oder so wartet auf die drei Frauen nun ein Ermittlungsverfahren, sagt Jens Frobel von der Krefelder Staatsanwaltschaft.
Gegen die drei Frauen wird wegen fahrlässiger Brandstiftung ermittelt. Das Gesetz sieht dafür Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder Geldstrafe vor. Was am Ende dabei rauskommen muss, wenn es zur Anklage kommt, dann unabhängiges Gericht entscheiden.
Der Haupteingang des Zoos ist unterdessen zur Trauerstätte geworden. Viele Krefelder und Menschen aus anderen Städten kamen auch heute, um Blumen niederzulegen. Kinder brachten selbstgemalte Bilder und Affenkuscheltiere. Für viele Menschen aus der Region ist der Krefelder Zoo ein beliebtes Ausflugsziel schon seit den Kindheitstagen. Bei einigen kullerten die Tränen.
Wir haben noch frei und ich habe gesagt, manchmal kann man damit so ein bisschen besser vielleicht umgehen, wenn man zu dem Ort halt vielleicht mal kommt.
Ich finde das halt schrecklich, wenn Tiere sterben.
Die Kinder haben ihre gemalten Werke halt abgelegt und sie wollten halt einmal noch gedenken an die Affen. Ne? Und das ist das Mindeste, was man tun kann.
Bei dem Brand war das komplette Affenhaus im Krefelder Zoo ausgebrannt. Über 30 Tiere starben, darunter unter anderem der mit 48 Jahren älteste Zuchtgorilla in Europa, Orang-Utans und ein Schimpanse.
Schlechte Nachrichten für die Bahnfahrer in Frankreich. Auch heute wieder ist jeder zweite TGV ausgefallen und so könnte es weitergehen. Noch nie haben die Gewerkschafter der französischen Staatsbahn SNCF so lange gestreikt. Heute ist ein über 30 Jahre alter Rekord eingestellt worden.
Seit fast einem Monat geht er nun, der Streik bei der französischen Bahn und bei den Pariser Verkehrsbetrieben. Der Geduldsfaden bei vielen Parisern, er wird immer dünner. Es ist wirklich kompliziert. Ich bin am 31. Dezember aus China zurückgekommen, erzählt diese junge Frau am Pariser Bahnhof Saint-Lazare. Ich hatte 3 Koffer dabei und musste vom Flughafen in die Stadt. Es fuhr nichts, das war nervig. Geht es nach der linken Hardliner-Gewerkschaft CGT, dann wird das auch erstmal so weitergehen. Nach der Silvesteransprache von Frankreichs Präsident Macron rief CGT-Chef Philippe Martinez am Neujahrstag alle Französinnen und Franzosen zum weiteren Streik auf, sowohl im öffentlichen als auch im privaten Sektor. Ich hatte das Gefühl, diese Worte schon 1000 Mal gehört zu haben. Er hat nichts Neues gesagt zu dieser Reform. Wir haben einen Präsidenten, der nur in seiner eigenen Blase lebt, der glaubt, dass alles super läuft in diesem Land. Es gibt für ihn keine Demonstrationen, keine Gelbwesten, keine Streiks, keine Armut. Macron hat die Fronten mit seiner Ansprache noch weiter verhärtet, statt die Situation im Streit um die Rentenreform zu entspannen. Der Präsident erklärte zwar, er sehe und er höre die Ängste und den Widerstand gegen diese Veränderung, deshalb aber das Reformvorhaben aufgeben, das werde er nicht. Das wäre Verrat an unseren Kindern. Unsere Kinder und deren Kinder müssten den hohen Preis für diesen Verzicht zahlen. Deswegen muss diese Reform zu Ende gebracht werden. Sie ist ein Projekt der Gleichheit und des sozialen Fortschritts. Nicht nur die Hardliner-Gewerkschaft CGT, die immer noch den Rückzug der Reform fordert, auch die liberalen Gewerkschaften, die im Kern hinter der Vereinheitlichung des Rentenkassensystems stehen, hatten anderes von Macron erwartet. Zumindest Zugeständnisse bei dem hochumstrittenen Thema des Gleichgewichtsalters wollten sie hören. Gesetzlich sollen Arbeitnehmer auch nach der Reform weiter mit 62 Jahren in Rente gehen können, die volle Rente allerdings erst mit 64 beziehen. So soll die Finanzierung der Renten auch in Zukunft gesichert werden. Präsident Macron forderte seinen Premierminister und die willigen, sprich liberalen Gewerkschaften auf, schnell einen Kompromiss zu finden. Am 7. Januar finden die nächsten Verhandlungen statt. Wir erwarten am 7. Januar eine Lösung im Streit um das Gleichgewichtsalter. Kein Gleichgewichtsalter, das ist unsere erste Bedingung für neue Verhandlungen, sagt Dominique Corona von der moderaten Gewerkschaft UNSA. Die Regierung will in diesem Punkt so lange nicht nachgeben, bis die Gewerkschaften ein anderes über überzeugendes Konzept zur zukünftigen Finanzierung des Rentensystems vorgelegt haben. Ein Ergebnis in der nächsten Verhandlungsrunde ist daher unwahrscheinlich. Die linken Gewerkschaften haben bereits ab dem 7. Januar zu Blockaden von Ölraffinerien im ganzen Land aufgerufen. Neue nationale und berufsübergreifende Großdemonstrationen sind schon für den 9. Januar angekündigt.
Rekordstreik und kein Ende in Sicht. Aus Frankreich berichtete Sabine Wachs. Und wir blicken zum Abschluss dieser Sendung noch in die Kommentare der Zeitungen. Sonja Helmke macht das für uns.
Ja, viele Kommentatoren blicken nach Österreich, wo die neue Koalition aus konservativer ÖVP und Grünen ihr erstes gemeinsames Regierungsprogramm vorgestellt hat. Von einem der spannendsten politischen Experimente in Europa ist in der Heilbronner Stimme die Rede. Die ungleichen Partner sind zum Erfolg verdammt. Der ebenso wendige wie machtbewusste Kanzler Kurz kann sich nach dem Flop mit der rechtspopulistischen FPÖ keinen weiteren Ausrutscher leisten. Und die Grünen, die bei der Wahl 2017 noch aus dem Parlament geflogen waren, haben die historische Chance, erstmals in Österreich mitzuregieren. Die Vernunftehe, die ÖVP und Grüne in Wien schließen, kann funktionieren, wenn beide Partner kompromissbereit bleiben, ohne ihren Markenkern aufzugeben. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung überlegt, entweder beide Seiten schleifen sich gegenseitig ihre Ecken und Kanten ab, das war das Prinzip der jahrzehntelangen Großen Koalition. Der Preis ist Konturlosigkeit. Oder aber man erträgt die Unbequemlichkeit, die eine Kante beim Nebenmann verursacht, und tröstet sich damit, selbst auch sichtbar und erkennbar zu bleiben. Die Nordwestzeitung aus Oldenburg erinnert, der Politikwissenschaftler Peter Filzmaier nannte die Kurzregierung mit ÖVP und FPÖ eine Koalition der Tauschgeschäfte. Was lange Zeit nach rechts funktionierte, soll nun auch nach links klappen. Mit seiner Aussage, Österreich will bis 2040 klimaneutral sein, ist Kurz nun den Grünen gefällig. Dafür ist die harte Handschrift der ÖVP in den Bereichen Asylpolitik und innere Sicherheit deutlich. In der Neuen Osnabrücker Zeitung heißt es zur Kritik, Kurz sei Wendehals. Wer sich als Vertreter der bürgerlichen Mitte versteht, ist idealerweise rechts- wie links anschlussfähig. So ist es klug. So haben es übrigens auch in Deutschland die Strategen der Union längst erkannt. Insbesondere Markus Söder verbindet die bodenständige Prägung der CSU mit einem ökologischen Profil. Dass das türkische Parlament die Entsendung von Truppen in das Bürgerkriegsland Libyen gebilligt hat, ist Thema in der Süddeutschen Zeitung. Für die Türkei geht es in Libyen nicht nur um den Schutz für ein Brudervolk und um eine von Rebellen bedrängte Regierung. Sie hat das größere Bild im Blick. Die Türkei ist ein energiehungriges Land. Sie ist bei Öl und Gas zu fast 100% von Importen abhängig. Und sie sucht nach eigenen Quellen, koste es, was es wolle. Dafür geht sie auch militärische Abenteuer ein.
Vielen Dank, Sonja Helmke, für diesen Blick in die Kommentare der morgigen Zeitungen. Hier im Deutschlandfunk folgt gleich die Radionacht mit dem Kulturmagazin Fazit. Und das war der Tag. Am Mikrofon bis hierher Sören Brinkmann. Ihnen einen schönen Abend, eine gute Nacht. Bis bald.